Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Mit Ute Brucker, Auslandschefin im SWR-Fernsehen und Moderatorin des Weltspiegels. Einen schönen guten Morgen erstmal.
Guten Morgen.
Viele unserer Gäste haben eine weite Anreise. Ich glaube, bei dir können wir in Stockwerken rechnen. Wo sitzt die Auslandsredaktion?
Genau, 2, 3 Stockwerke hier überm Studio, im selben Gebäude. Nicht weit.
Und du kommst aber von einer langen Reise. Du warst nämlich in Saudi-Arabien. Wir erinnern uns, im September gab es die Meldung, ab Mitte 2018 dürfen die Frauen in Saudi-Arabien Auto fahren. Vorgestern kam die Meldung, ab März öffnen dann auch die kommerziellen Kinos wieder. Die Minister der Regierung sprechen jetzt von einem Wendepunkt. Ist das eine realistische Einschätzung?
Ich glaube schon. Also es tut sich unglaublich viel für Frauen in Saudi-Arabien. Das war auch der Grund, weshalb wir da hingefahren sind. Das lag schon so ein bisschen in der Luft. Und ungefähr eine Woche, bevor wir zu unseren Dreharbeiten aufgebrochen sind, kam dann die Meldung mit dem Autofahren.
Perfektes Timing.
Perfektes Timing. Und man muss sagen, das ist nicht einfach nur eine Frau kann jetzt auch Autofahren. Das bedeutet sehr viel für Frauen in diesem Land. Ich glaube, das können wir uns als westliche Frauen gar nicht so vorstellen, was es wirklich bedeutet, wenn du nie alleine irgendwo hinfahren kannst, ohne dass du auf deinen Ehemann warten musst oder den Vater oder irgendeinen Chauffeur, der dich irgendwo hinfährt. Es ist Freiheit jetzt für die Frauen.
Ihr habt dann aber auch gesagt, wir machen auch eine ganz besondere Reportagereise daraus. Was ist das Besondere jetzt daran?
Also besonders war für uns erstmal, wir sind mit einem reinen Frauenteam losgezogen. Wir waren tatsächlich Kamerafrau, Tonfrau, weibliche Producerin.
Ist also nicht normal.
Plus Autorin. Das war auch für mich ein absolutes Novum, habe ich noch nie gemacht. Hatte natürlich einen Grund. Wir haben gedacht, wenn wir schon was über Frauen in Saudi-Arabien machen, dann kommen wir auch als reines Frauenteam. Und das hat auch das Eis gebrochen und uns die Herzen auch der Frauen geöffnet. Die fanden das toll.
Wie seid ihr denn vorgegangen? Wie habt ihr recherchiert? Welche Herausforderungen standen erstmal an?
Also die Recherche hat ziemlich lange gedauert. Es ist ja, dieses Land ist einfach Blackbox. Also ich war erst einmal ganz kurz da, mal 2 Tage. Und wir als Journalisten können ja ganz selten da einreisen. Wenn du ein Visum beantragst, dann dauert das mehrere Monate, bis das dann tatsächlich kommt. Also die Rahmenbedingungen sind nicht besonders günstig. Das heißt, die Recherche muss sehr viel übers Internet laufen. Man gräbt in Zeitungsartikeln und guckt, welche Frau hat sich zu welchem Thema irgendwie geäußert. Dann schreibt man sie an, dann antwortet sie erst mal lange gar nicht. Und man muss sehr, sehr hartnäckig dranbleiben. Das ist tatsächlich völlig anders gewesen als jetzt in anderen Ländern.
Es gab ja vor einigen Jahren schon mal einen Vorstoß, da hieß es, Frauen sollten jetzt auch an die Supermarktkasse können. Und dann war das Geistlichen zu fortschrittlich und dann würde es wieder zurückgenommen.
Hat sich dann durchgesetzt. Also das ist ja manchmal so, dass solche Dinge dann ein bisschen länger brauchen. Aber tatsächlich arbeiten Frauen als Verkäuferinnen an der Supermarktkasse. Also du siehst Frauen immer mehr im öffentlichen Leben, auch am Flughafen, Informationspersonal. Da hat uns eine Protagonistin darauf hingewiesen, dass sie sagte, das habe ich noch nie gesehen. Da steht jetzt eine Frau. Ja, toll.
Vielleicht kannst du uns in die Arbeitswelt direkt einfach mal mitnehmen. Wie ist das? Wie sieht die Trennung aus? Wo gibt es Gleichberechtigung?
Du meinst jetzt Frauen in Firmen zum Beispiel.
Genau, was du gerade angesprochen hast.
In Firmen ist es, in Firmen ist es tatsächlich noch so, dass es sogenannte extra Compartments gibt für Frauen. Also Frauen sitzen in Großraumbüros unter Frauen. Die brauchen auch einen Ort, um sich zurückzuziehen, sonst müssten sie ständig Schleier tragen. Das ist auch nicht angenehm. Stell dir vor, du sitzt an deinem Büro, musst die ganze Zeit einen Schleier tragen. Wenn du jetzt nur mit Frauen im Büro sitzt, kannst du den abnehmen. In Saudi-Arabien. Du legst ihn erst dann wieder an, wenn du sozusagen jetzt ein Meeting mit männlichen Kollegen zum Beispiel hast. Ja? Also das ist schon noch so der Fall, aber es gibt auch einzelne Firmen, Medienbranche zum Beispiel, da sitzen Männlein und Weiblein völlig bunt gemischt am Tisch.
Ute Brucker, Auslandschefin des SWR-Fernsehens und Weltspiegel-Moderatorin, bekam exklusive Einblicke in eine bislang verschlossene Welt in Saudi-Arabien. Mit einem reinen Frauenteam warst du dort unterwegs. Wie habt ihr eure Protagonistin des Films gefunden?
Also die waren vorrecherchiert übers Internet von zu Hause aus. Und wir haben mit einigen von ihnen auch im Vorfeld natürlich telefoniert und ge-emailt, aber richtig kennengelernt hat man sich dann vor Ort. Also das ist nicht so, dass man vorher schon mal eine Recherchereise machen kann und die Leute kennenlernen, sondern schwupp, man kommt dann gleich mit dem Team da angerauscht. Da hat uns geholfen, dass wir alle Frauen waren und das war schön. Und wir wurden auch zu vielen Frauen für uns überraschend nach Hause ins Private reingelassen. Das hatte man uns im Vorfeld gesagt, schwierig, ging aber dann doch und dann musste man halt schnell warm werden.
Ja, es gibt ja diesen schönen Satz, Pläne sind dazu da, sie über den Haufen zu schmeißen. Das habt ihr wahrscheinlich dann auch des Öfteren mal erlebt. Was war so eine Geschichte, wo ihr gesagt habt, oh ja, wir drehen das und dann hat es dann doch wieder nicht geklappt?
Wir hatten Glück. Es hat dann vieles geklappt. Wir hatten eine Protagonistin, die arbeitet beispielsweise bei einer Hilfsorganisation, die sich um benachteiligte Familien kümmert, ärmere Frauen, die es nicht so einfach haben. Und die ist selbst auch geschieden, hat zwei Kinder und hatte im Vorfeld gesagt, ja, ihr könnt auch bei mir zu Hause drehen. Und dann kamen wir an und dann haben wir sie bei der Arbeit gedreht und sie hat dann auch eine Frau zu Hause besucht, aber bei ihr selbst durften wir dann irgendwie doch nicht drehen. Also hat sich's einfach anders überlegt. Das passiert aber manchmal. Ist man dann enttäuscht und muss damit umgehen, weil das wäre natürlich auch schön gewesen, sie auch quasi selbst als in ihrem privaten Bereich im Film zu haben, auch mit ihr über ihr Privatleben zu sprechen. Ne? Wie ist das für sie als geschiedene Frau? Aber das wollte sie dann doch nicht und das muss man halt respektieren.
30% ist der Anteil der Arbeitslosigkeit in Saudi-Arabien und besonders Frauen sind betroffen, gerade junge Menschen. Dieses Fahrverbot, die Entscheidung war gerade gekommen, dass es aufgehoben wird ab Mitte 2018. Inwiefern haben die Frauen darauf reagiert? Welche Reaktion habt ihr erlebt?
Also alle Frauen, mit denen wir gesprochen haben, haben gesagt, super. Angefangen von unserer Hauptprotagonistin, die ist Fotografin und Psychotherapeutin und Aktivistin seit den 90er Jahren. Sie hat sich sehr für die Aufhebung des Frauenfahrverbots eingesetzt, hat schon in den 90er Jahren angefangen, sich quasi ans Steuer zu setzen, verbotenerweise, wurde dabei gefilmt von einer anderen Freundin. Das geschah dann auch nochmal sehr stark 2011 und 2013. Da ging es auch bei uns durch die Medien. Und sie hat da natürlich drunter gelitten. Die wurde dann festgenommen und landete auf der Polizeiwache. Und dann musste ihr Mann sie da wieder rausholen. Und irgendwann hat er gesagt, ich habe auch keine Lust mehr, ständig auf die Polizeiwache zu gehen, weil es war halt einfach verboten. Sie kam zum Glück nicht ins Gefängnis. Andere sind ins Gefängnis gekommen. Da gab es ja auch relativ prominente Fälle. Und für sie ist das jetzt, die ist jetzt 63 und sagt, ich habe es jetzt echt mal verdient, ja, dass es jetzt mal kommt. Es war lange Zeit. Höchste Zeit, dass es kommt.
Ja, und dieser Film von euch beginnt dann auch mit dieser Fotografin, die dann auch auf prähistorische Felszeichnungen verweist.
Was ist das? Also mit ihr sind wir in die Wüste geflogen im Nordosten des Landes bei Hael. Da gibt es UNESCO-Weltkulturerbestätte. Ist fast niemand dort. Kaum ein Saudi kennt das. Und sie hat sich dort auf die Frauenbildnisse konzentriert. Also das sind Felszeichnungen, Tiere, Jäger, aber eben auch Frauen. Sogar Frauen, die tanzen, die mit so ganz ausgeschwungenen Hüften dargestellt werden. Und natürlich mit offenem Haar. Das war die vorislamische Zeit. Da gab es noch keine Verhüllung für Frauen. Und das alles hat sie fotografiert, dokumentiert, festgehalten in einem Buch und sagt, hey, guckt euch an. Das gab's schon mal in unserer Geschichte, ja?
My Heart is in Havana lief im Kickbox-Studio in Saudi-Arabien. Ute Brucker, Auslandschefin im SWR-Fernsehen und Weltspiegel-Moderatorin, war da für eine Doku, die am Sonntagabend zu sehen ist. Diese Protagonistin, die ihr da kennengelernt habt, gehört die zu einer gewissen Elite dort?
Also Hala Hamrani heißt die Frau. Sie ist Halbamerikanerin, die Mutter war Amerikanerin oder ist Amerikanerin und sie ist natürlich von beiden Kulturen geprägt. Und wie viele Frauen der Mittel- und Oberschicht hat sie im Ausland studiert, ist auch in gewisser Weise westlich geprägt. Und sie hat irgendwann gedacht, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Hat irgendwas studiert und war aber nicht so ganz glücklich damit und hat Martial Arts selbst betrieben, alle möglichen Sportarten. Und dann hat ihre Mutter irgendwann zu ihr gesagt, wieso wirst du nicht Trainerin? Und dann hat sie fast 15 Jahre lang im Wohnhaus ihres Vaters sozusagen im Keller irgendwie so ein Studio betrieben, privat. Und jetzt hat sie in einer, unabhängig von den Eltern ihr eigenes Studio. Das ist nicht ganz offiziell. Also es ist in einem Wohnhaus, die Scheiben sind blickdicht abgeklebt und da weist auch von außen nichts drauf hin. Wenn du nicht weißt, dass da dieses Kickboxing-Studio ist, dann siehst du es nicht von außen. Und das sagte sie zu uns, man kann vieles machen in Saudi-Arabien hinter geschlossenen Türen.
Das ist auch die Welt, die ihr erlebt habt. Ihr habt eben die exklusiven Einblicke bekommen. Wie ist es dann draußen auf der Straße? Viele Frauen sind unterwegs und dürfen nicht mal mehr mit einem Mann sprechen.
Ja, also die Frauen sind immer verschleiert auf der Straße. Also mit verschleiert meine ich den langen Umhang, die schwarze Abaya nennt man das in Saudi-Arabien. Und sie tragen in der Regel auch, in aller Regel auch Kopftuch. Und sehr viele Frauen tragen auch den Gesichtsschleier, den sogenannten Niqab. Dass sie jetzt gar nicht mit Männern sprechen dürfen, also das steht nirgendwo im Gesetzbuch. Es ist halt so, bestimmte Dinge macht man und andere macht man nicht. Aber man darf sich das jetzt auch nicht zu schlimm vorstellen, dass da kein Männlein und Weiblein nicht miteinander reden dürfen in Saudi-Arabien. Das wäre wirklich übertrieben.
Wie ist es mit der Vormundschaft? Das heißt ja, Frauen sind vor dem Recht eigentlich wie Minderjährige.
Das ist in der Tat so. Der Mann ist Vormund der Frau und das kann der Vater oder der Ehemann oder im Zweifelsfall sogar ein Bruder sein. Wenn man keinen Vater mehr hat und noch nicht verheiratet ist, dann ist es der ältere Bruder. Und für bestimmte Dinge braucht man die Unterschrift dieses Vormunds. Man braucht sie definitiv noch, um zu heiraten. Und man braucht sie auch, um ins Ausland reisen zu können. Das muss im Pass vermerkt sein. Man brauchte das früher auch, um einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben, um zu studieren, an die Uni zu gehen. Da hat sich vieles gelockert. Wobei es gibt halt immer noch zum Beispiel Firmen, die das trotzdem verlangen. Ne? Eine Frau geht hin, will einen Arbeitsvertrag unterschreiben, dann sagen die, wir wollen aber die Unterschrift vom Mann in der Familie. Warum machen sie das? Weil sie keinen Ärger mit der Familie wollen. Weil es eben auch manchmal Väter, Ehemänner gibt, die sagen, ich will nicht, dass meine Frau arbeitet und letzten Endes sitzen sie immer noch ein Stück weit am längeren Hebel, auch wenn es gesetzlich gar nicht mehr so streng vorgeschrieben ist. Aber es gibt sowas wie Gewohnheitsrecht.
Ihr habt jetzt nicht nur Protagonistinnen für den Film getroffen, ihr habt natürlich auch mit den normalen Menschen auf der Straße gesprochen. Welches Leben gibt es dort? Man hat immer so dieses Bild von Saudi-Arabien, alles ist Gold und alles glänzt, da herrscht nur Reichtum.
Nein, so ist es nicht. Also es ist nicht so, dass alle Saudis reich sind. Da gibt es ganz normal eine Ober-, eine Mittel-, eine untere Mittelschicht und es gibt auch definitiv arme Leute. Es gibt da nicht so viele Zahlen drüber. Das wird halt auch nicht so gerne veröffentlicht, aber längst nicht alle Saudis sind reich. Wir sind auch in Stadtvierteln gewesen, da sah es nicht besonders gut aus, sage ich jetzt mal.
Wie habt ihr dann arbeiten können? Ihr wurdet vermutlich dann auch überwacht.
Also wir hatten immer einen Begleiter dabei vom Informationsministerium, sozusagen unsere Eskorte, natürlich zu unserem Schutz. Aber ich muss sagen, wir sind gut klargekommen mit den Herren. Die haben uns auch unterstützt. Die fanden es auch gut, dass da vier Tough Ladies, wie sie uns genannt haben, unterwegs waren. Und natürlich waren die auch dazu da, um uns ein bisschen rumzuführen. Wir kannten uns ja auch nicht aus, aber es ist klar, das Informationsministerium wusste zu jedem Zeitpunkt, was wir gerade so drehen.
Saudi-Arabien, das letzte Land der Welt, das Frauen das Autofahren verbietet. Ab Mitte 2018 fällt auch dieses Verbot. Weltspiegel-Moderatorin Ute Brucker war mit einem reinen Frauenteam in Saudi-Arabien. Schlagzeilen macht das Land aber auch mit der Außenpolitik. Unter anderem mit einem sehr harten Kurs gegen den Libanon. Welche Taktik steckt dahinter?
Also verantwortlich für diese politischen Nachrichten ist sowohl was das Innenpolitische anbetrifft, also die ganzen Reformen für Frauen etc., aber auch das Außenpolitische, Krieg im Jemen, Libanon etc., ist in der Hauptsache der Kronprinz, der junge Kronprinz Mohammed bin Salman, 32 Jahre alt, der prescht ziemlich vor. Und viele politische Beobachter sagen, ist ja gut, was er im Innern macht, aber außenpolitisch spielt er eine riskante Nummer. Der Hintergrund dafür ist das Kräfteverhältnis und das Kräftemessen in dieser Region zwischen dem Iran und Saudi-Arabien. Das sind die beiden großen Player. Und man sagt ja auch beispielsweise, der Krieg im Jemen ist ein sogenannter Stellvertreterkrieg. Also die eine Kriegspartei wird von den Iranern unterstützt und die andere Kriegspartei von den Saudis. Ja. Er fährt da einfach eine sehr harte Linie gegen den Iran. Der Iran ist der Todfeind, das muss man sagen.
Also könnte man sagen, Saudi-Arabien sieht sich vom Iran in seiner Existenz bedroht?
Ja, das ist das, was sie sagen. Also beide sagen, der andere bedroht mich in der Existenz. Ich war im Frühjahr auf so einer Delegationsreise mit der Bundesakademie für Sicherheitspolitik, die auch eng mit der deutschen Bundesregierung zusammenarbeitet. Da waren wir in Teheran und in Riad. Und es war einfach so, dass egal mit wem man gesprochen hat, die haben immer gesagt, der andere ist der Böse, ne? Und die anderen bedrohen uns. Man muss sagen, der Iran ist natürlich sehr stark auf dem Vormarsch in dieser Region. Er ist sehr dominant. Die Schiiten sind sehr dominant im Irak, auch in der Regierung, auch in Syrien. Die Truppen von Präsident Assad werden eben auch vom Iran unterstützt und von der iranisch unterstützten und von den Iranern gegründeten Hisbollah. Das heißt, es zieht sich so eine Linie durch, die geht von Teheran quasi bis zum Mittelmeer. Und das finden die anderen nicht gut. Das finden die Saudis nicht gut.
Ja, jetzt hat in Riad beispielsweise auch der libanesische Ministerpräsident seinen Rücktritt erklärt. Da hieß es auch, er sei dazu gezwungen worden. Inzwischen hat er seinen Rücktritt wieder zurückgenommen.
Ja, also das mit dem Zwingen, das sagt auch die nähere Umgebung dieses Ministerpräsidenten. Das hat dann auch unser deutscher Außenminister angedeutet. Sigmar Gabriel hat das gesagt. Und daraufhin hat Saudi-Arabien seinen Botschafter aus Berlin zurückbeordert. Der ist immer noch nicht wieder im Land.
Und diese große Abschottung nach außen, schafft das denn die vermeintliche Sicherheit im Innern?
Ich weiß gar nicht, ob man es Abschottung nach außen nennen kann. Also ich sehe nicht so einen direkten Zusammenhang jetzt zwischen der Außenpolitik und der Innenpolitik. Kann man, glaube ich, so nicht sagen.
Wäre das nicht der Gedanke, das im Innern dann auch zu sichern? Denn er hat jetzt natürlich dann auch noch mal viele Regierungsmitglieder entlassen. 50 Minister, ehemalige Minister waren darunter, einige Prinzen, um dann vielleicht auch seine Macht im Innern zu sichern. Hat das nicht damit alles auch zu tun?
Also das spielt sicher eine Rolle. Und da tobte ein Machtkampf hinter den Kulissen, auch in diesem Königshaus. Da gibt's ja viele Mitglieder dieses Königshauses, insgesamt 10.000 Prinzen und Prinzessinnen. Und der junge Kronprinz ist natürlich jetzt sehr stark auf dem Vormarsch. Das Land braucht Reformen. Und da hat er mit Sicherheit völlig recht. Da sagen auch die Leute in der Wirtschaft, es kann nicht sein, dass 50% der Bevölkerung außen vor gelassen werden, dass Frauen nicht mitarbeiten und so weiter. Also diese Reformen braucht das Land und die muss er jetzt durchziehen. Und da gibt es möglicherweise Widerstände. Und er hat sehr viele Menschen in Haft setzen lassen, also Prinzen abgesetzt und in Haft gesetzt. Die sitzen dann nicht im Gefängnis, sondern im Ritz-Carlton in Riad. Das ist ein riesen 5-Sterne-Luxushotel. Aber sie sind da festgesetzt und sie sind entmachtet. Also der prescht ganz schön vor und zieht seine Sache da durch.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Weltspiegel-Moderatorin Ute Bruckach, was muss eine Geschichte mitbringen, dass sie bei euch in der Sendung landet?
Der Weltspiegel hat immer noch das eherne Gesetz, wir wollen, dass die Korrespondenten selbst draußen sind. Also der Korrespondent soll selbst rausgehen und die Geschichte drehen, sich nicht irgendwie zuliefern lassen oder so. Das ist eigentlich immer das Ziel. Er soll selbst erleben oder sie mit den Leuten sprechen, spüren, was ist die Story. Und dann braucht es natürlich immer gute, wir nennen das Protagonisten, also eine Figur, die wir durch diese Reportage begleiten und bei der wir authentisch miterleben, was ist das Problem, womit hat der Mann oder die Frau zu kämpfen. Und an der bleibt man dann dran und versucht aber vom Einzelfall das sozusagen ins große Ganze zu weiten. Also es soll immer jemand sein, der auch für was steht.
Ja, im vergangenen SWR-Weltspiegel war zum Beispiel ein Thema Montenegro-Töchter unerwünscht. Vielleicht können wir das an diesem Beispiel gerade mal durchgehen. Also der Korrespondent hat sich gemeldet und hat gesagt, ich habe da etwas zu erzählen.
Genau, und das ist ein schwieriges Thema. Also es geht darum, dass in Montenegro der Druck der Familien so stark ist, dass Frauen verstärkt Mädchen abtreiben lassen. Wenn sie schwanger sind mit dem Mädchen, ist das die Chance sozusagen größer, dass sie sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden, weil sie Jungen auf die Welt bringen sollen. Das hat man irgendwann festgestellt, auch bei einer Volkszählung, schwupp, plötzlich irgendwie mehr Jungen. Sozusagen rein numerisch gibt es mehr Jungs in der montenegrinischen Gesellschaft. Das ist aber natürlich ein Tabuthema. Schwierig daran zu kommen, findet man jetzt eine Frau, die das aus eigenem Erleben erzählt. Das möchte natürlich fast niemand. Und da ist der Korrespondent lange dran geblieben, hat dann eine montenegrinische Journalistin gefunden, die da auch dran recherchiert hat. Und mit ihr zusammen landete er dann bei einer Frau und auch bei einer Frauenärztin, die dann über das Thema gesprochen hat. Aber das war eine schwierige Geschichte. Geschichte, aber wir fanden sie relevant. Das ist total interessant.
Wir haben nur eben drüber gesprochen, Frauenpower in Saudi-Arabien, jetzt Montenegro-Töchter unerwünscht. Seid ihr ein feministisches Magazin?
Nee, würde ich so nicht sagen.
Sind zu viele Frauenthemen?
Nein, also wir haben eigentlich, ich glaube nicht, dass es mehr Frauenthemen sind als Männerthemen. Das ist wahrscheinlich wie insgesamt in der Medienlandschaft, auch bei uns so, auch im Auslandsbereich insgesamt. Experten sind sehr oft Männer, Politiker sind meist männlich, gerade im Ausland. Also wir versuchen natürlich zu gucken, okay, wenn es da interessante Frauenthemen gibt, dann machen wir die auch. Aber feministisch würde ich uns nicht nennen, bin ich selber auch nicht.
Habt ihr Statistiken, dass ihr sagt, das sind so die häufigsten Beiträge, die bei uns vorkommen?
Nee, wir versuchen ja eigentlich die ganze Welt abzudecken. Und unsere Themen sollen das zeigen, was in den Nachrichten manchmal auch vergessen wird oder untergeht. Also es gibt ja Themen, die sind manchmal ganz schnell hochgepusht und dann geht es mir wie anderen Zuschauern auch. Ich kann es schon bald nicht mehr sehen.
Die Seite 1 ist in den Nachrichten und die Seite 3 taucht dann vielleicht bei euch auf.
Und 3 Wochen später redet kein Mensch mehr drüber und der Weltspiegel geht dann häufig her und sagt, okay, und jetzt 1 Monat später, 2 Monate später oder auch mal ein Jahr später, wie sieht's eigentlich da aus? Weiß ich noch, Türkei, Gezi-Park-Proteste. Da haben wir dann nach einem Jahr gesagt, was ist eigentlich aus den Menschen geworden? Was ist aus denen geworden, die damals festgenommen worden sind? Und ich glaube, das ist das, was die Zuschauer auch am Weltspiegel schätzen.
Wie groß ist eure Redaktion?
Ganz klein. Das ist die One-Man-One-Woman-Show hier im SWR. Ich habe einen Redakteur, der die Sendung bestückt sozusagen und die Beiträge bestellt und auch, wir nennen das abnimmt, also da liefert ein Korrespondent einen Beitrag an, dann wird der quasi gegengecheckt und der Redakteur kann sagen, finde ich so in Ordnung oder solltest du noch was ändern? Genau, der eine Redakteur und die eine Moderatorin, also und dann ist am Wochenende, wenn wir Sendung haben, unterstützt uns noch eine weitere Kollegin oder ein Kollege und das war's.
Eine Sendung, die 1963 Premiere hatte. Seriös, aber bieder. Das war dann ein Vorwurf, der zum 50. Geburtstag vor 4 Jahren zu lesen war. Über den Weltspiegel. Ute Brucker, Moderatorin des Weltspiegels. Was hat sich denn seit dem 50. Geburtstag alles getan bei euch?
Seit dem 50. Geburtstag.
Wir wollen jetzt nicht so weit zurückgehen.
Erstmal muss ich sagen, seriös, aber bieder. Bieder gefällt mir natürlich nicht. Ich finde, wir sind nicht bieder. Wir sind sehr stolz drauf, seriös zu sein. Und das erkennen auch unsere jungen Zuschauer zum Beispiel an. Wir haben eine große Gemeinde auf Facebook und viele jüngere Zuschauer finden genau das gut, dass der Weltspiegel sehr klassisch und auch journalistisch seriös einfach Hintergrundgeschichten liefert und nicht irgendwie Firlefanz macht. Ja, das ist genau das, was die Zuschauer bei uns schätzen und wir versuchen uns natürlich immer vorsichtig auch zu reformieren, ähnlich wie die Tagesschau, würde ich sagen. Das hat ja auch immer ein ähnliches Gesicht und so ist es beim Weltspiegel auch. Aber wir haben inzwischen kürzere Beiträge, wir haben die Rubrik Schnappschuss zum Beispiel für unsere Korrespondenten, wo auch so ulkige Stories vorkommen wie, was hatten wir letztens, Myanmar, da gibt es Frauen, die haben dicke Ringe um den Hals als Schmuck, die geht quasi vom Kinn bis runter an die Brust und dann fragt der Korrespondent, wie können die eigentlich anziehen? Ja, also solche Geschichten, die irgendwie auch mal ein bisschen was anderes zeigen, das machen wir schon auch. Wir machen Live-Interviews und vorsichtig sind wir auch einfach ein Stück weit moderner geworden.
Kannst du dir denn diesen Vorwurf, seriös aber bieder, den es vor 5 Jahren dann in einem Taz-Artikel gab, erklären? Wo kommt dieses Bieder deiner Meinung nach dann her?
Weiß ich nicht. Also ich finde es nicht bieder. Muss ich sagen, das kann ich mir nicht erklären. Es ist halt eine klassische Magazinsendung und da macht man eine Moderation und einen Beitrag und dann kommt die nächste Moderation, da kommt der nächste Beitrag. Das findet aber in anderen, zum Beispiel in Politmagazinen, ob die jetzt Report oder Panorama oder Frontal 21 heißen, ja auch statt.
Welche Reaktionen bekommt ihr von den Zuschauern?
Wir bekommen viel Reaktionen, gerade auf Facebook. Die Leute kommentieren, was sie gesehen haben. Wir rufen ja auch dazu auf, zu sagen, welcher Beitrag hat sie am meisten interessiert. Da gibt es immer viel Reaktionen. Es gibt vor allem auch Reaktionen, wenn wir bewegende Schicksale in den Stücken haben. Weiß ich nicht, das Flüchtlingskind, das gestrandet ist oder eine Frau in Indien, der von irgendeinem Großkonzern übel mitgespielt wurde, die erkrankt ist und so weiter. Da haben wir sehr oft Reaktionen, da wollen die Leute auch gerne spenden und melden sich da bei uns, sagen, ich möchte Geld spenden. Okay, wir sind jetzt keine Spendenorganisation. Wir versuchen es dann immer so zu organisieren, dass man irgendwie einen Weg über eine Hilfsorganisation nimmt, weil wir können natürlich nicht selbst irgendwie Spenden einsammeln als als Sender, als SWR und auch nicht die anderen Kollegen. Wir sind ja 4 Rundfunkanstalten, die den Weltspiegel machen. Der SWR, der BR, der WDR und der NDR. Das läuft eigentlich bei allen gleich.
Wie unterteilt ihr euch dann von der Arbeit her? Jede Woche kommt ein anderer Sender eben dran.
Genau, so ist es.
Wo seid ihr jetzt gerade bei der Vorbereitung?
Naja, also dieser Monat ist für uns speziell, weil wir jetzt am Sonntag keine reguläre Sendung haben, sondern da diese Reportage über Frauen in Saudi-Arabien läuft, quasi ein filmisches Format, also ganz ungewöhnlich. Wir fangen auch 2 Minuten früher an als sonst, weil der Film 40 Minuten lang ist. Insofern haben wir jetzt, und dieser Film ist gerade noch in der Fertigstellung, da gehe ich morgen in die Sprachaufnahme und dann findet die Endfertigung statt und dann wird der am Sonntag eben gesendet. Das heißt, wir bereiten jetzt unsere nächste Sendung für den Januar vor. Da kauft die Redakteurin gerade Themen ein. Wir nennen das Einkaufen. Mhm. Aber sie redet mit den Korrespondenten und bestellt Beiträge und versucht schon mal so ein bisschen Grundstock an Beiträgen anzuleiern, damit die dann gedreht werden. Jetzt kommt ja auch Weihnachten. Da ist manchmal ein bisschen schwieriger zu arbeiten, damit wir dann Anfang Januar was zu senden haben.
Wie knapp vor der Sendung kommen die Beiträge dann rein?
Oh, ganz oft auch erst am Sonntag. Also manche Sachen sind früher fertig, wir haben aber auch aktuellere Themen, die im Laufe der Woche entstehen und sehr oft sind wir sonntagmittags quasi erst noch dabei, die letzten Beiträge anzuschauen. Also ich liege sonntagmorgens im Bett und lese meine Hintergrundinfos noch dazu und bin dann ab Mittag im Sender und dann schauen wir, wie die Beiträge aussehen und wie wir die Sendung aufbauen, mit welchem Beitrag fangen wir an und so weiter. Also das entsteht schon relativ kurzfristig.
Jetzt läuft am kommenden Sonntag auf dem Weltspiegelplatz die Doku Frauenpower in Saudi-Arabien. Und der Film beginnt mit einem Zitat einer Frau: Wir saudischen Frauen schaffen Dinge, die viele Frauen anderswo vielleicht nicht erreichen. Aber leider zeigen die Medien das nicht. Das vermissen wir. Was zeigt ihr, was bisher nicht gezeigt wurde?
Also es ist tatsächlich sehr wenig gezeigt worden, weil ja auch sehr wenige Journalisten überhaupt ins Land gelassen werden. Die Saudis sind sehr restriktiv gewesen mit Visa. Insofern auch wir als ARD waren ganz selten mal im Land, meistens nur für kurze Geschichten. Und das ist jetzt tatsächlich das erste Mal, dass Frauen in der ganzen Bandbreite hier bei uns auftauchen, von der Fotografin, Psychotherapeutin bis hin zu einer Frau, die als Hausmeisterin arbeitet, alleinerziehend ist und ihre Familie irgendwie durchkriegen muss. Das gab es, glaube ich, so einfach noch nicht. Was mich besonders beeindruckt hat, war das Thema Vormundschaft. Männer sind Vormünder ihrer Frauen. Der Vater ist Vormund der Tochter, logischerweise, aber eben auch über das Alter von 18 Jahren hinaus, solange sie nicht verheiratet ist. Und der Ehemann ist auch Vormund der Frau. Und dieses Themas hat sich eine Rechtsanwältin angenommen, die einen ganz guten Job hat, in einer Firma arbeitet, als Firmenanwältin, aber nebenher ehrenamtlich Frauen juristischen Rat gibt. Und sie hat eine kleine App entwickelt, wo sich Frauen auch selbst Hilfe holen können, wenn sie juristische Probleme haben, zum Beispiel mit diesem männlichen Vormund. Und die hat irre Geschichten erzählt.
Kannst du uns eine Geschichte schon mal verraten?
Also die ist sehr traurig. Ist eine Frau, die ist mit 15 Jahren verheiratet worden, hat 4 Kinder mit diesem Mann. Der Mann hat sie irgendwann sitzen lassen, hat sich eine neue Frau genommen. Und da Kinder nach der Geburt und auch später nur vom Mann sozusagen standesamtlich eingetragen werden können, hat er diese Kinder, die 4 Kinder, auf den Namen der neuen Frau registriert. Und das heißt, die Frau hat keinen Beweis mehr dafür, dass diese 4 Kinder ihre Kinder sind. Und sie konnte auch vor Gericht sich nichts erstreiten, weil sozusagen auf dem Papier sind das nicht ihre Kinder. Und die ist dann darüber krank geworden und hat sich 4 Katzen zugelegt. Und die hat sie mit den Namen ihrer Kinder getauft. Und jetzt ruft sie immer die Namen der Kinder und dann kommen die Katzen. Und das war also völlig, völlig irre Geschichte.
Welche Rechte haben die Frauen dort überhaupt?
Es wird besser. Also man braucht inzwischen nicht mehr die Unterschrift des Mannes, wenn man des Vaters, wenn man an die Uni gehen will zum Studieren. Aber die Praxis sieht halt manchmal noch anders aus. Das hat uns die Anwältin auch erzählt, ne? Also manchmal verlangen Firmen immer noch die Unterschrift des Ehemannes. Oder Beispiel hat sie auch erzählt. Also wenn jetzt du hast einen Notfall zu Hause, ne? Es ist jemand, kriegt einen Herzanfall, ja? Und es sind nur Frauen im Haus. Dann kommen die Notärzte, die trauen sich kaum sozusagen ins Haus rein, wenn da nicht ein Mann die Tür aufmacht. Dann behandeln sie den Patienten und sagen dann, anschließen, jetzt brauchen wir aber eine Unterschrift von einem Mann in der Familie, dass wir hier waren, damit wir den Vorgang irgendwie dokumentieren können. Wenn die Frauen dann sagen, ist keiner da, dann haben die ein echtes Problem. Und Notärzte haben auch Hemmungen, eine Frau anzufassen, wenn nicht irgendwie ein Mann der Familie sozusagen im Raum ist. Also das ist echt dramatisch, das kann man sich kaum vorstellen bei uns. Aber es gibt da noch eine große Scheu, auch der Männer gegenüber der Frau. Ne? Kann ich jetzt mit so einer Frau, auch wenn es nicht meine eigene ist und nicht Familie, so kann ich mit der überhaupt, wie kann ich mit der umgehen? Und da sagen die Frauen eben dieses Thema Fahrerlaubnis, wenn Frauen auch Auto fahren dürfen, ne? Auch Polizisten mit Frauen umgehen auf der Straße und so weiter, das wird viel verändern.
Diese Liberalisierung dahingehend, dass ab 2018 Juni dann eben die Frauen auch fahren dürfen, da steckt aber vermutlich eben auch wirtschaftlicher Pragmatismus hinter, denn die Erdöleinnahmen, die sinken natürlich.
Klar, laufend. Und man muss sich vorstellen, eine Frau, die zur Arbeit geht, es gibt kaum öffentliche Verkehrsmittel, wir haben kaum mal irgendwo Busse gesehen, es gibt noch keine U-Bahn beispielsweise, in Riad wird jetzt gerade erst eine gebaut. Wie kommst du von A nach B, wenn du kein großes Einkommen hast beispielsweise, ne? Auch wenn du einen Fahrer brauchst, das ist ja ein finanzieller Posten. Also selbst wenn man kein eigenes Auto hat, dann teilen sich die Frauen oft einen Fahrer, aber dann müssen die trotzdem, 200 € im Monat für so ein Sammeltaxi quasi ausgeben. Das ist viel Geld, wenn du nicht viel Geld verdienst. Und auf der anderen Seite ist es so, dass die Frauen in die Jobs kommen wollen, weil man braucht ja auch ein zweites Familieneinkommen. Es reicht nicht mehr, dass nur der Mann verdient.
Ute Brucker in SWR 1 Leute, Chefin der Auslandsredaktion im SWR-Fernsehen, Weltspiegel-Moderatorin und auf dem Platz am Sonntag zu sehen, deine Reportage Frauenpower in Saudi-Arabien. Mit diesen Protagonistinnen bist du da noch in Kontakt?
Ja, also ich habe denen zum Beispiel manchmal Fotos geschickt aus dem Schneideraum, ne, wenn sie gerade auf dem Monitor zu sehen sind. Die Kickboxerin, von der wir vorher gesprochen haben, die ist sehr aktiv auf Snapchat und Instagram. Das sind sie übrigens alle. Also man läuft in Saudi-Arabien über die Straße und alle stehen mit ihren Handys da und Snapchatten irgendwelche Situationen, in denen sie sich gerade befinden. Das ist uns aufgefallen. Wir haben nachgefragt, warum ist das so? Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass Kommunikation über soziale Medien für viele Saudis, auch für Frauen, einfacher ist. Also die leben nicht so frei, wie wir leben hier in Europa. Und dann ist Social Media sind ein guter Kommunikationskanal. Und deshalb ist das so wichtig für die.
Ist das auch letztendlich etwas, was dann wirklich zur Öffnung des Landes beitragen kann? Denn die Frauen, die ihr getroffen habt, sind natürlich auch eine Minderheit,
muss man sagen. Mit Sicherheit. Ne? Wobei sie immer noch, man muss vorsichtig sein. Also man darf natürlich nicht den Staat, das Königshaus und die Religion kritisieren. Das geht einfach nicht.
Es gibt Blogger, die im Gefängnis sitzen.
Genau, so ist es. Und da, auch die Frauen waren uns gegenüber natürlich vorsichtig. Sie haben im Moment wirklich das große Glück, dass Reform, Agenda 2030, der Kronprinz pusht die Frauen und Frauen sollen Rechte haben und so weiter. Auf das können sie sich natürlich auch berufen. Das hilft ihnen.
Ja, und dieser Kronprinz, der hat ja auch die große Vision 2030, 2016 schon begonnen. Was steckt da alles noch drin? Was kommt als nächstes?
Also was als nächstes kommt, weiß ich nicht.
Vorgestern die Meldung.
Bin keine Hellseherin, Kinos, das ist auch eben ein großes Thema. Weil was machst du in deiner Freizeit? Also wenn du nicht ins Kino gehen kannst, nicht ins Theater gehen kannst, dann bleibt noch zu Hause sitzen, essen gehen, Kaffee trinken oder wie wir es gesehen haben in Jeddah an die Strandpromenade ein bisschen spazieren gehen. Das war's. Und die Leute sehnen sich nach mehr Freizeitmöglichkeiten. Also das ist, glaube ich, heiß ersehnt.
Wird das Land auch moderater in Glaubensfragen? Mekka und Medina liegen in Saudi-Arabien.
Also der Kronprinz hat angekündigt, man wolle zurückkehren zu einem moderaten Islam. Und das ist schon revolutionär. Denn dieses Land ist von den Wahhabiten geprägt, von sehr strengen Religiösen. Und da gab es lange Zeit einen Pakt zwischen diesen strengen Religiösen und dem saudischen Königshaus. Das war eben auch Staatsdoktrin und das ist revolutionär, dass er jetzt sagt, wir werden moderater.
Du hast gesagt, du bist keine Hellseherin, aber vielleicht trotzdem mal so der Blick Saudi-Arabien in 5 Jahren könnte wie aussehen?
Ich glaube, es wird schon eine große Öffnung geben. Man möchte jetzt auch Tourismus. Es gibt ja bisher keine Visa für Touristen in dieses Land. Es gibt keinen Tourismus. Wir sind durch die Altstadt in Jeddah gelaufen. Das ist ein wunderschöner Bazar. Keine Touristen. Das kennt man sonst schon gar nicht mehr von der arabischen Welt. Und es wird ja auch gesagt, es gibt so eine Freihandelszone auf Inseln, am Roten Meer und angeblich soll da sogar Alkohol erlaubt werden, aber nur in dieser Freihandelszone, nicht im ganzen Land. Aber es wird eine große Öffnung geben. Ist nicht aufzuhalten, glaube ich.
Wie war das für euch? Wie liberal habt ihr die Menschen dort vor Ort erlebt?
Wir hatten, muss ich jetzt auch mal sagen, wir hatten keine Probleme mit Männern. Wir haben in Riad auf einem Markt gedreht in der Altstadt, da waren nur Männer. Und wir vier deutschen, blonden Frauen mit unseren langen Gewändern standen da. Es war kein Problem. Wir wurden nicht irgendwie aggressiv angesprochen oder so. Und die Leute waren wirklich alle sehr freundlich zu uns. Also das war für uns überraschend. Am Anfang sind wir noch ein bisschen gelaufen wie auf Eiern, so wie bewegen wir uns hier. Und im Laufe der Dreharbeiten wurden wir eigentlich auch immer freier.
Dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute. Ute Brucker am Sonntagabend dann zu sehen auf dem Weltspiegelplatz Frauenpower in Saudi-Arabien.
19:18 Uhr.
Ja, geht's ganz los. Genau.
Danke.
Eins gehört.